So, ich habe jetzt also wir haben ja Stärken und Herausforderungen, ne? Ich versuche natürlich meine Stärken auszufahren, aber ich sehe mich jetzt vor der Herausforderung gestellt, unsere komplexe Diskussion wiederzugeben. Das haben wir auf der Ebene der Ergebnissicherung vielleicht stark reduziert, notwendigerweise reduziert. Ich versuche das einfach mal mit meinen Worten improvisiert ein Stück weit verständlich zu machen. Der aktuelle Stand in der beruflichen Erwachsenen-Weiterbildung. Da haben wir erstmal unsere Schwierigkeiten gehabt mit dem Begriff Qualitätssicherung. Das ist ja definiert, also so ganz unbekannt ist das nicht. Man weiß, was es ist oder man hat es im Gefühl. Aber es ist ja doch ein Unterschied zum Qualitätsmanagement. Und wir haben häufig aus der Sicht des Qualitätsmanagements diskutiert, was ich sehr gut finde, weil Qualitätssicherung ist ein Teil des Qualitätsmanagements. Qualitätssicherung ist eher ein partielles Herangehen und auch ein Herangehen mit einer geringeren Reichweite, auch ein defensiveres Herangehen. Qualitätsmanagement ist ganzheitlicher, sodass wir immer so ein bisschen hin und her diskutiert haben zwischen den beiden Begriffen. Wir haben uns dann sehr stark an der AZWV beziehungsweise jetzt an der AZAV festgemacht. AZAV ist ja jetzt die Erweiterung der AZWV. Es geht ja jetzt um arbeitsmarktpolitische Dienstleistungen. Und da haben wir Licht und Schatten identifiziert. Es wurde lobend hervorgehoben, dass, das können wir später auch bei den Stärken vielleicht nochmal wiederholen, dass vielleicht eine Art Dachmodell geschaffen worden ist, wo auch individuelle Lernprozesse, pädagogische Prozesse stärker als bislang Stand 2004, als die AZWV eingeführt worden ist, stärker adressiert worden sei. Also es wurde positiv gesehen, dass dieses Qualitätsmodell, wobei es kontrovers war, ob das ein Qualitätsmanagementmodell ist, dass das das Licht der Welt erblickt hat. Schatten gibt es natürlich in der Umsetzung der AZWV, nicht? Also auf der einen Seite muss man natürlich häufig kombinieren mit einem anderen Qualitätsmanagementmodell. Es gibt sicherlich auch in dem prüfenden Herangehen, in Audits und so weiter, gibt es sicherlich auch Problematiken, die auch beleuchtet worden sind. Und es ist natürlich ein System, wo immer der Sparonkel mit durch die Betriebe zieht. Also man muss natürlich dann auch knallhart sagen, ihr seid zu teuer, ihr werdet nicht durchgelassen. Dadurch unterscheidet sich natürlich die AZAV und die AZWV von anderen Qualitätsmodellen. Insgesamt haben wir jetzt den Wildwuchsbegriff bemüht. Ich habe gesagt, dann Wildwuchs 1 und Wildwuchs 2, es taucht ja nochmal auf. Gut, es gibt viele Qualitätsmanagementmodelle, es gibt vielleicht 19, vielleicht auch 30, vielleicht auch 35. Und das kann man wertend als Wildwuchs bezeichnen. Das kann man natürlich, und das haben wir vielleicht jetzt nicht so dokumentiert, auch positiv als notwendige Vielfalt postulieren. Das kommt auf den wertenden Standpunkt an. Intrinsische versus extrinsische Motivation. Extrinsische Motivation heißt, ich möchte die AZAV haben, weil ich sonst nicht mehr am Markt bin, weil ich sonst rausfliege. Intrinsische Motivation heißt, ich will die AZAV haben, weil ich meine Prozesse optimieren möchte, weil ich Qualitätsmanagement betreiben möchte, um wirklich besser zu werden. Beides gibt es. Die Wildwuchsproblematik oder die Vielfaltproblematik wurde nochmal näher ausgeführt durch die Unterteilung. Ganz unten links können Sie das sehen, der Modelle branchenspezifisch, branchenübergreifend, international staatlich gefördert. Bei den Stärken und Herausforderungen wurde festgehalten, dass die Anwendung von Qualitätsmanagementmodellen zu einer besseren organisationalen Qualität geführt haben. Wildwuchs überspringe ich jetzt. Aber die stärkere Adressierung der pädagogischen Qualität, das heißt insbesondere die Lehr-Lern-Interaktionen, also die Frage Durchführungsqualität von Bildungsveranstaltungen, wurde viel Optimierungs- oder Verbesserungsbedarf auf Seiten der Qualitätsmanagementmodelle, aber auch auf Seiten der Anwendungspraxis von Qualitätsmanagement gesehen. Und jetzt taucht es nochmal auf bei den Kompetenzen. Da ging es ja auch ein bisschen um den DQR. Da wurde die positive Vielfalt von Modellen nochmal untergebracht. Es wurde insgesamt unabhängig davon, dass wir den DQR haben, auch schon vorher gesagt, wir haben eine moderat wachsende Kompetenzorientierung im Qualitätsmanagement und ich füge hinzu auch in den Qualitätsmanagementmodellen, also die Revision der ISO 9001 im Jahre 2008 hat ja dann auch diesen Kompetenzbegriff eingeführt und von daher ist ja alles Butter, wollte ich gerade sagen, aber jedenfalls werden die anwendenden Organisationen stärker als vorher, auch selbst aus der Sicht der 9001, auf die Kompetenzen sozusagen orientiert. Das kann man sicher sagen. Beim DQR ist es so, das wurde eigentlich allgemein so gesehen, ist eigentlich, der DQR ist eigentlich noch nicht in der Praxis angekommen. So, wir kommen jetzt zur Frage Anknüpfung der Qualitätssicherung an den EQUAVET-Prozess, wobei man auch wieder die Ebenen unterscheiden muss, wovon sprechen wir, reden wir von der Mikroebene, reden wir von den Unternehmen, die Qualitätsmanagement anwenden oder Qualitätssicherung betreiben. Ist das die Praxis, die gemeint ist, oder sind es die verschiedenen Policy-Ebenen, die verschiedenen Verwaltungsebenen und so weiter in einem politischen System und in einem Verwaltungssystem, wo ja auch Bemühungen herrschen, Qualitätssicherung zu befördern? Uns waren die Bezugspunkte von EQUAVET unklar. Die Indikatoren bedienen vielfach die Makroebene. Die Frage des Herunterbrechens von diesen teilweise sehr hoch angesetzten Indikatoren auf die betriebliche Ebene dürfte eine Herausforderung sein. Man beobachtet diese Herunterbrechungsprozesse ja beim DQR, wo ja viel passiert. Da versucht man ja wirklich, jeden Beruf auf die berufliche Ebene runterzubrechen. Gleiche Bemühungen haben wir jetzt, gleich intensive und tiefreichende Bemühungen haben wir jetzt auf der Ebene EQUAVET und DQAVET nicht so wahrgenommen. Und das dürfte in der Tat eine Herausforderung sein. Deswegen im Moment Bezugspunkte von EQUAVET unklar. Und umgekehrt eben, wenn man die betriebliche Realität anguckt, wie wollen wir da die Anknüpfung an EQUAVET eigentlich schaffen? Außer wir nehmen den ersten Indikator und sagen einfach, okay, QS-Systeme werden angewendet, hurra. Ja, wir haben 10.000 ungefähr Bildungsunternehmen, die Qualitätsmanagementsysteme anwenden. Also auf dieser Ebene wäre alles längst erreicht, ne? Also dann könnten wir eigentlich uns zurücklehnen. Aber bei den anderen Punkten, wie gesagt, ist es sehr schwierig, das auf die Organisationsebene zu beziehen. So, Qualitätskultur ist ja, Kultur ist ja auch wiederum ein sehr weicher Begriff. Was ist das eigentlich? Es wurde ja auch eine Definition durchaus gegeben. Wir haben mal vorsichtig formuliert, dass die vielen tausend Unternehmen, die jetzt teilweise seit 10 Jahren, seit 15 Jahren tatsächlich Qualitätsmanagement anwenden, dass das insgesamt natürlich zu einer Qualitätskultur geführt hat. Und das wurde auch positiv gesehen. Dankeschön. Soll ich mich jetzt da
hinsetzen? Ja, wir hatten ja das gleiche Thema, haben auch, wie Sie sehen, sehr viel geschrieben und sehr viel diskutiert. Und der aktuelle Stand der Zertifizierung ist überall sehr unterschiedlich. Sie wissen ja, dass die Weiterbildung verschiedene Facetten hat. Es kommt auch immer darauf an, wer es bezahlt. Das heißt also, zahlt die öffentliche Hand. Da wird sehr zertifiziert gehandelt. Das heißt, da muss eine Zertifizierung da sein, sonst kriegt man den Auftrag nicht. Und das ist für den Träger, der das dann macht, sehr aufwendig. Große oder kleine Träger, völlig egal. Der Aufwand ist sehr groß und es dauert auch sehr lange. Weil viele Aufträge, die von draußen kommen, wenn man das mal so bezeichnen kann, will man am besten schon morgen anfangen. Aber die Zertifizierung muss erst laufen. Und sobald man für irgendeinen Teil eine Zertifizierung hat und man will nur ein kleines Modul ändern, muss man die Zertifizierung ändern. Und nicht nur den Teil, sondern komplett. Und das ist ein Riesenaufwand in den Bereichen, die da drin sind. Wenn die Privatfirmen die Bildung einkaufen, dann ist die Frage, wie gucken die bei den Bildungsträgern? Gucken sie nach Zertifizierung oder sprechen sie mit denen über die verschiedenen Inhalte? Denn diese verschiedenen Inhalte sind ja nicht zertifiziert. Ich muss natürlich auch darauf achten, dass ich im Grunde genommen verkaufen will oder auch gekauft werden will, diese Weiterbildung, muss ich da einen Stempel drunter setzen und wenn ich den und den Stempel habe, bekomme ich das Produkt leichter verkauft. Das ist aber je Region anders und auch je Gewerk anders. Also technische Ausbildung, technische Qualifizierung oder kaufmännische Qualifizierung. Im Sprachenbereich zum Beispiel hat sich das ja schon so ein bisschen etabliert. Da gibt es bestimmte Sprachenschulen, iLingua und noch einige andere, die schon mit ihrem Stempel nach draußen hin was zeigen können. Die Frage ist immer, wer kontrolliert das? Sind das auch Leute, die da täglich mitarbeiten oder nur vom Tisch aus? Und wie kann man das umsetzen? Ganz schwierig wird es bei der öffentlichen Hand, bei Maßnahmen, wo der Träger ja keinen Einfluss auf die Teilnehmer hat. Das heißt, sind die Teilnehmer momentan bei manchen Bereichen der deutschen Sprache mächtig oder haben sie einen anderen Weiterbildungsstandard? Und das immer in einer qualifizierten Sache zertifizieren zu lassen, ist sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. Der zweite Bereich, Stärken, Herausforderungen. Also eine Stärke sollte ja sein, wenn ich was zertifiziere, dass es immer wieder nachvollzogen werden kann, dass man dann auch dementsprechend genau kontrollieren kann, was wird da eigentlich geleistet. Und das ist für den Kunde natürlich sehr wichtig, um einen Vergleich zu haben. Aber, ich komme nochmal auf die ersten Worte, wer will das haben, wer bezahlt das und was für ein Aufwand steckt dahinter. Und man muss auch aufpassen, bei solchen Zertifizierungen, es wurde ja schon mal AZAV angesprochen, habe ich eine Gleichmäßigkeit da drin. Gleichmäßigkeit heißt, ist immer das Gleiche. Ich kann mich dann gar nicht mehr auf gewisse Schwerpunkte innerhalb der Gruppe konzentrieren. Wenn ich eine gewisse Menge an Teilnehmer habe, ich arbeite den Stoff durch, den ich ja zertifiziert bekommen habe, aber es kommen da einige Fragen oder zusätzliche Ergänzungen der Teilnehmer, dann habe ich ein Problem, das da reinzubringen. Weil der Unterrichtsbereich ist ja schon so vollgepackt, dass ich das eigentlich nicht mehr machen kann. Denn dann gehe ich ja auch wieder aus der Zertifizierung heraus. Denn dieser Teil ist dann so nicht zertifiziert worden. Und da haben alle Bildungsträger oder alle, die mit Bildung zu tun haben, natürlich ihre Probleme. Das ist ganz schwierig, glaube ich, bei kleineren Einzelcoachen in dem Sinne. Denn wie sollen die diese Einzelteile alle organisieren und natürlich auch bezahlen? Denn Zertifizierung kostet auch Geld. Die Punkte, die da stehen, sind alle in etwa in diesem Bereich drin. Und was auch ganz wichtig ist, wenn ich den Inhalt zertifizieren lasse meines Lehrgangs, muss der eigentlich abgestimmt sein mit der Prüfung hinterher. Und das wird manchen Sachen noch nicht so richtig verglichen. Das heißt, der Inhalt ist dementsprechend und die Prüfung wird von einer anderen Stelle abgenommen, zum Beispiel von den Kammern. Und andere Träger können ja schon vorbereiten auf diese Prüfung. Und dann hat der Prüfling, der dann die Prüfung nachher an der Prüfung teilnimmt, ein Problem. Er hat das und das gelernt, aber die Prüfung sieht ein bisschen anders aus. Ja, bitte.
Ja, wie Sie sehen, wir haben uns gegendert, aufgeteilt. Deswegen kommt das jetzt sozusagen nochmal in Zweiteilung. Die folgenden Komplexe, Kompetenzen, EKWET, Prozess und Qualitätskultur, da würde ich oben drüber schreiben, von 0 bis 100 gab es alles. Also eigentlich hat sich in dieser Diskussion sehr viel wiedergespiegelt, was Professor Denbostel gestern Vormittag in seinem Vortrag zum Ausdruck brachte, also eine gesunde, kritische Haltung zu den Systemen. Bei uns taucht öfters mal das Wort Korsett oder Orientierungsrahmen auf und genau in dem Spagat haben wir uns bewegt, also von einer ziemlich kritischen Haltung zu diesen Systemen zu sagen, okay, der DQR ist eine Vorgabe, die letzten Endes uns zwingt, uns an diesen Kompetenzen zu messen und genauso auch den EKW-Prozess, den nehme ich gleich mit, auch da in diesem Sinn, ja, da gibt es strenge Vorgaben, an die man sich hält. Wir haben aber gleichzeitig in der Diskussion festgestellt, dass das auch eine positive Seite hat, also ein Korsett, was ich schnüre, kann ich entsprechend enger oder lockerer schnüren. Ich kann mich an diesem Orientierungsrahmen orientieren. Ich kann ihn aber auch vernachlässigen. Es wird nur dann schwierig für Träger, Weiterbildungsträger, wenn das sozusagen die finanziellen Kanäle so doll steuert, dass Träger vom Markt verschwinden. Also eine gesunde Marktanalyse oder Positionierung ist natürlich durch solche Instrumente gegeben. Man positioniert sich selbst, es kommt zu einer Einschätzung innerhalb des Teams, das wurde alles als positiv bewertet. Aber wir haben Vertreter gehabt, auch die als Institution sagen, ich muss anders meine Akquise machen und möchte nicht nur über Zertifizierung nachdenken. Also ich als Weiterbildungsträger möchte mich nicht unbedingt zertifizieren lassen. Nichtsdestotrotz schaue ich, dass ich die Kompetenzen, die sich im DQR als Säulen gestern abgebildet haben, auch in dem Vortrag vom Professor, dass diese natürlich auch einfließen, aber nicht so streng gesehen werden. Die zweite Sache ist, dass wir auch im Blick hatten, dass 2014 ein besonderes Jahr ist, nicht nur in Deutschland, wo die Bundestagswahl ist, sondern wir sehen auch, dass 2014 die Bildungslandschaft in Europa neu aufgeräumt wird und mit dem Programm Erasmus for All wird nochmal ganz neu gewürfelt und wir möchten die Anerkennung des nonformalen Lernens nochmal hier in den Raum stellen, weil neben der formalen Bildung auch die nonformale Bildung sehr stark in der Diskussion ist und die Frage steht, inwieweit bekommt sie einen angemessenen Punkt, eine angemessene Wertschätzung und es geht einmal um die Träger, die in dem Bereich agieren, es geht aber auch um die Klienten, um die Zielgruppe, die eine angemessene Anerkennung von nonformalen Bildungsprozessen mitnehmen möchte. Und da gibt es innerhalb der Diskussionsrunde im DQR ganz spannende Geschichten. Wir haben unten drunter so einen kleinen roten Block mit einem Pfeil und da ist nochmal so ein bisschen vorsichtig, aber dennoch auch im Hintergrund formulierte Kritik zu sagen, schafft Transparenz, zeigt auf, wer von den Trägern innerhalb der verschiedenen Länder in dem jeweiligen nationalen Prozess implementiert ist, weil wir denken, dass es aus der Praxis sich rekrutieren muss, was im DQR an Veränderungen oder Positionierungen passiert und das gleiche gilt für den EKW-Prozess. Das letzte, Qualitätskultur, auch hier gab es eine Facette von 100. Der Begriff Fehlerkultur wurde in der ersten Gruppe genannt. Er steht jetzt hier nicht drauf, aber es gab viele Zwischentöne. Eine Fehlerkultur fehlt auch oder ist unseres Erachtens nach noch nicht ausreichend betrachtet. Und das zweite ist aber auch eine positive Sichtweise auf die Dinge. Ein Kollege sagte gestern, vor 20 Jahren hätte ein Lehrer verwundert geguckt oder hätte Ringe unter den Augen, wenn man gesagt hätte, ja, deine Prozesse werden jetzt nach ISO zertifiziert. Heute ist das schon ein Stück weit angekommen in der Gesellschaft, dass Qualität auch ein wichtiger Maßstab ist und dass man sozusagen auch an der Stelle mutig sein muss, sich an Dingen zu orientieren, auch wenn sie nicht zwangsweise in jedem System vorgegeben werden. Und das ist gut so. Wir wollen noch unterschiedlich bleiben, auch in Europa. Danke.